Gott erhört Gebet. Das ist eine Wahrheit, die wir als Christen bezeugen und proklamieren und sagen, ja, es ist wahr, Gott hört Gebet. Wir können alle sagen, die wir Kinder Gottes sind, Gott hat das wichtigste Gebet in unserem Leben erhört, und zwar unser Rufen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Das hat unser Herr erhört. Aber auch in unserem Alltag, und das erleben wir als Gemeinde immer wieder, sehen wir, dass unser Gott ein Gott ist, der Gebet erhört. Heute in unserem Predigttext bekommen wir einen Einblick in eine Gebetserhörung, wo wir vielleicht überrascht sind, weil wir nicht gedacht haben, dass Gott in dieser Art und Weise auf unsere Gebete reagiert und handelt. Wir leben in einer Welt, und gerade heute in Deutschland sehen wir das, eine Welt, die nicht zur Ruhe kommt. Diese Welt erlebt sie erlebt Kriege, sie erlebt Katastrophen, Leid und Tod. Und es wird sich auch nicht ändern, bis Gott seine Herrschaft vollendet hat und diese Welt gerichtet wird. Diese Welt kann nicht ruhen, sie kann nicht zur Ruhe kommen, sie kann nicht dauerhaft Wohlstand, Frieden und Glück erfahren, weil sie gegen Gott rebelliert und weil sie die Kinder Gottes verfolgt, kann diese Erde keine Ruhe erleben. Und dass Gott das Leid und das Seufzen seiner Kinder erhört oder hört und auch erhört, sehen wir heute in unserem Predigttext. Bevor wir den Text lesen, möchte ich eine kurze Wiederholung machen. Wir haben in den letzten Wochen die Siegelgerichte betrachtet. Das Lamm hat vom Vater dieses Buch in Empfang genommen, das mit 7 Siegeln verschlossen ist. Und in diesem Buch ist der Ratschluss Gottes zur Vollendung seiner Herrschaft. Und das Lamm hat diese Siegel gebrochen und den Ratschluss Gottes zur Vollendung seiner Herrschaft immer weiter entfaltet. Die ersten 4 Siegel haben uns gezeigt, dass diese Erde Kriege, Invasionen, Hungersnöte und Tod erlebt, die auf Geheiß von Jesus Christus auf diese Erde kommen. Es sind Gottes Gerichte über eine Welt, die in Feindschaft ihm gegenüber ist. Und es findet durch die Zeit hindurch bis zum Kommen von Jesus Christus auf dieser Erde statt. Im 5. Siegel haben wir Märtyrer gesehen, die Seelen der Märtyrer, die vor dem Altar liegen und die Gott anrufen und fragen, Herr, wann übst du Rache an deinen Feinden? Wann sorgst du für Gerechtigkeit? Herr, wir werden niedergemetzelt auf der Erde. Wann wirst du für Gerechtigkeit sorgen? Und Gottes Antwort war, dass das Gericht noch aufgeschoben wird, weil noch einige weitere getötet werden müssen, um des Evangeliums willen, bevor Gott diese Erde richtet. Und dann im 6. Siegel haben wir einen Ausblick auf das Gericht Gottes über diese Erde gesehen, wie Gott die Gottlosen richtet und sie an diesem Tag des Herrn versuchen, vor dem Herrn zu entschwinden und sich vor ihm zu verstecken, wenn er kommt zum Gericht. Dann in der letzten Woche haben wir eine Zwischensequenz gesehen. Also es kam nicht direkt das 7. Siegel, sondern eine Zwischensequenz, eine Art Einschub innerhalb des Ablaufes der Siegel. Und zwar wurde uns gezeigt, dass Gott die Gläubigen hier auf dieser Erde versiegelt, sodass die Gerichte nicht dazu führen, dass die Gläubigen ihren Glauben verlieren, sondern wir haben eine Vorausschau gesehen auf eine große Schar von Gläubigen, die im Himmel angekommen sind. Und dieses Siegel, das sie von Gott bekommen haben, es hat gehalten und hat sie bewahrt, so dass sie am Ziel angekommen sind. Und all diese Katastrophen haben nicht dazu geführt, dass sie von Gott weggezogen wurden. Und nach diesem Zwischenstück folgt heute das 7. Siegelgericht. Und dieser Text, der hat die Funktion, dass einmal diese Siegelgerichte abgeschlossen werden, aber es wird uns gleichzeitig eine neue Perspektive eröffnet. In der Reihenfolge der Visionen ist das so, dass erst diese Siegelgerichte kommen und danach darauf folgen Posaunengerichte. Es sind wiederum Gerichte über diese Welt. Die Siegelgerichte, sie haben sich über den ganzen Zeitraum gestreckt, vom Aussprechen oder vom Anfang der Herrschaft von Jesus Christus bis zu seiner Wiederkunft und der Vollendung seiner Herrschaft. Über diese ganze Zeit haben sich diese Siegelgerichte gestreckt. Und genauso ist das auch, erstrecken sich auch die Posaunengerichte bis zum endgültigen Gericht von Jesus Christus über diese Erde. Es wird die gleiche Zeitepoche wird angesprochen. Wir sehen das, Schlag mal kurz Offenbarung, Kapitel 11 auf. Das alles kurz als Einleitung, bevor wir in unseren Text gehen. In Offenbarung 11, 15 bis 19, da sehen wir ein ähnliches Ende, wie wir es auch schon in Kapitel 6 gesehen haben, beim sechsten Siegel. Offenbarung 11, 15 bis 19, hier sehen wir, bis wann gehen diese Posaunengerichte. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Wir sehen, Gottes König Christus hat die Königsherrschaft angetreten, sie ist, die Herrschaft ist vollendet. Aber auch wenn beide sich über den gleichen Zeitraum vollstrecken, sehen wir trotzdem, dass es einen Unterschied gibt von den Posaunengerichten, die wir jetzt in den nächsten Wochen betrachten werden, zu den Siegelgerichten. Und zwar in den ersten vier Siegelgerichten wurde uns gesagt, dass die Auswirkung dieser Gerichte betrifft, ein Viertel der Erde und ein Viertel der Bevölkerung der Erde. In den ersten drei Posaunengerichten sehen wir, dass die Auswirkung dieser Gerichte über die Erde betrifft ein Drittel der Erde, hat einen Einfluss auf ein Drittel der Erde. Also wir sehen eine Steigerung, obwohl sie auch den gleichen Zeitraum beschreiben. Wir dürfen nicht davon ausgehen, weil eine Vision auf die andere folgt, dass sie auch zeitlich stringent, linear, direkt hintereinander einfach fortgeführt werden. Also dass erst alle sieben Siegelgerichte ausgeführt werden und danach folgen alle sieben Posaunengerichte. Davon dürfen wir in diesen Visionen nicht ausgehen, weil sie zum Teil gleiche Dinge, aber intensiviert beschreiben. Das ist eine kurze Hinführung zu dem und Hintergrund zu diesem Übergang von dem siebten Siegelgericht zu den Posaunen. Jetzt möchten wir unseren Text lesen in Offenbarung Kapitel 8. Von Vers 1 bis Vers 6. Und als dieses das ist das Lamm, das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen, und es wurde ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass. Ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Jesus Christus, das Lamm Gottes, öffnet das siebte Siegel. Wir hatten im sechsten Siegel klare Bezüge zum Ende der Welt und dem Gericht Gottes gesehen. Und jetzt stellen wir uns die Frage, was wird wohl im siebten Siegel kommen? Wahrscheinlich die Vollendung, oder? Nach dem Gericht Gottes über diese Erde kommt die Vollendung. Aber was hier passiert ist, Stille. Stille im Himmel für ungefähr eine halbe Stunde. Lass uns nicht vergessen, dass wir uns in einer Vision befinden. Gott selber ist nicht an Zeit gebunden. Diese Stille ist eine Stille innerhalb der Vision. Und die halbe Stunde spricht davon, dass es eine kurze, aber wahrnehmbare Stille ist. Wenn du dich auf einer Feier befindest und da sind verschiedene Gruppen von Leuten, die sich im Raum befinden, alle reden und unterhalten sich, dann kommt es immer wieder vor, dass es so einen kleinen Moment gibt, wo auf einmal alle Gespräche kurz stocken und Stille im Raum ist. Das kennen wir alle, ist im ersten Moment immer so ein bisschen komisch, man schaut sich um, dann geht's aber irgendwann wieder weiter. Aber diese kurze Stille, sie ist eine Stille, die aufmerksam macht, wo man merkt, es ist ungewöhnlich, es ist eine Stille, die alles unterbricht. Wir haben in den Kapiteln 4 bis 6 einen Einblick in den Himmel bekommen und wir haben gesehen, dass im Himmel sehr viel Betrieb ist. Da sind die ganzen Anbetungen Gottes, die da stattfinden, von den 4 Ältesten, von den 4 lebendigen Wesen, von den 24 Ältesten, von den Gläubigen, die gestorben sind, die den Herrn anbeten, von der ganzen Engelschar, alles betet Gott an. Die Märtyrer, die hingeschlachtet werden, rufen zu Gott, Gott rette und oder sorge für Gerechtigkeit. Also im Himmel ist sehr viel Betrieb, im Himmel ist es sehr laut. Und jetzt ist Stille. Und die Frage ist, was bedeutet diese Stille? Es gibt unterschiedliche Ansätze, diese Stille zu erklären. Einer der ersten Kommentatoren der Offenbarung, es war im 3. Jahrhundert, der Viktorinus von Petau aus, ich glaube, Slowenien oder Slowakei, der deutet diese Stille auf die ewige Ruhe. Er sagt, wir haben vorher das 6. Siegel gesehen und das Gericht Gottes über diese Erde und jetzt sehen wir einen kurzen Einblick, einen kurzen Hinweis darauf, dass die Gläubigen ruhen werden. Aber er sagt auch, es ist nur eine begrenzte Stille, weil sich die Gerichte wiederholen müssen und es ist nur eine kurze Stille, weil sonst die Offenbarung vorbei wäre. Also es muss noch ein bisschen was erzählt werden. Es ist ein Erklärungsversuch. Andere sagen, diese Stille ist da und sie herrscht hier vor, damit Gott die Gebete der Gläubigen hören kann. Also das, was in Vers 3 und 4 passiert, dass die Gebete vor Gott aufsteigen. Sie sagen, es muss Ruhe herrschen, damit Gott die Gebete hören kann. Und wir wissen, das kann nicht die beste Erklärung dafür sein, dass Gott Ruhe braucht, damit er Gebete hört. Er hört sie auch so. Er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Es ist für ihn kein Problem, alles und jederzeit aufzunehmen. Er ist nicht begrenzt in seiner Aufnahmefähigkeit, wie wir es sind. Andere sagen, diese Ruhe, diese Stille ist die Ruhe vor einem Sturm. Also es ist ein Hinweis, es wird etwas Gewaltiges passieren. Und davor, bevor das passiert, sehen wir Erwartung, Spannung und Ehrfurcht vor dem Kommenden. Und hier kommen wir schon in eine Richtung, die wahrscheinlicher ist. Aber es gibt einige alttestamentliche Stellen, die uns Licht geben dafür, was diese Stille bedeutet. In Sacharja 2, Vers 17 zum Beispiel heißt es, alles Fleisch sei still vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Wenn Gott sich aufmacht, wenn Gott kommt, herrscht Stille, sein Volk ist still vor seinem Gott, der kommt. Eine andere Stelle, wo wir es noch deutlicher sehen, ist in Zephania 1. Können wir schauen, ob ihr es vielleicht mit aufschlagt. Ab Vers 7 bis Vers 10. Hier ist auch eine Gerichtsbotschaft. Da heißt es in Zephania 1, ab Vers 7. Seid still vor dem Angesicht Gottes des Herrn, denn nahe ist der Tag des Herrn. Denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet, er hat seine Geladenen geheiligt. Und es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des Herrn, dass ich die Fürsten und die Königssöhne strafen werde und alle, die sich in fremde Gewänder hüllen. Auch werde ich an jenem Tag all diejenigen strafen, welche über die Schwelle springen, die das Haus ihres Herrn mit Frevel und Betrug erfüllen. An jenem Tag, spricht der Herr, wird ein Geschrei vom Fischtor her erschallen und ein Geheul vom zweiten Stadtteil her und ein großes Krachen von den Hügeln her. Gott sagt, ich komme zum Gericht, aber bevor er zum Gericht kommt, sagt er zu den Seinen, seid still und achtet darauf, was ich tun werde. Und interessant ist hier auch, bevor Gott kommt, was macht er mit seinen Leuten? Da steht, die Geladenen werden von ihm geheiligt und dann kommt er zum Gericht über die anderen. Denkt an die Versiegelung, die Gott bewirkt, bevor er seine Gerichte über diese Erde bringt. Wir sehen hier ein ziemlich ähnliches Bild. Gottes Volk ist still vor seinem Angesicht, denn er kommt und er wird richten. Und zuletzt möchte ich eine weitere Stelle aus dem Alten Testament hervorrufen, die, ich denke, noch am besten beschreibt, um was es hier geht. Schlag mal bitte 2. Mose Kapitel 14 auf. Wir befinden uns bei dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, bei ihrer Flucht. Und jetzt ist der Moment, dass der Pharao ihnen doch nachjagt und sie töten möchte. Und zwischen vor ihnen das Schilfmeer und hinten der Pharao. Und dann lesen wir in 2. Mose 14. Ich lese ab Vers 13. Das Volk murrt und sagt: Herr, wir hätten in Ägypten bleiben können. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, der euch heute befreien wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wieder sehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Das ist ein Zusammenhang zwischen den folgenden Posaunengerichten, die jetzt danach, nach diesem Text folgen. Und der Rettung aus Ägypten werden wir in den nächsten Predigten sehen. Und zwar, es kommen, ähnlich wie damals in Ägypten, kommen Plagen auf diese Erde, die an diese Plagen in Ägypten erinnern. Gott hört die Verzweiflung, die Hilflosigkeit des Volkes und er wird für ihre Rettung sorgen. Gott hört die Schreie der Israeliten und sie sollen still sein, denn Gott wird Ägypten richten, Gott wird ihre Feinde schlagen und er sagt ihnen sogar, ihr werdet diese Ägypter nicht sehen in Ewigkeit, ich werde sie vollkommen vernichten. Gottes Volk ruft an, Gottes Volk seufzt, Gottes Volk schreit zu ihm und dann kommt Gott und es ist Stille, sie müssen nichts mehr tun. Gott sagt, seid stille, steht, seht zu, was ich machen werde. Er wird handeln und er wird die Gebete seines Volkes erhören. Und was er tun wird, ist gewaltig, oder? Diese Rettung des Volkes Israel, wie Gott die Feinde vernichtet, das ist gewaltig, oder? Nie zuvor in dieser Art gesehen. Das Meer trennt sich und diese Wasser vernichten das ganze ägyptische Heer. Wir haben im 5. Siegel die Rufe der Märtyrer gehört, die nach Gottes Gerechtigkeit und nach seiner Rache verlangt haben. Und diese Stille spricht dafür, dass Gott die Gebete der Gläubigen erhört hat. Er kommt, um zu richten. Liebe Geschwister, ist das nicht ein herrlicher Trost, dass wir wissen, dass Gott unsere Rufen und unsere Flehen, unser Flehen hört? Unsere Gebete nach Gerechtigkeit, nach seiner Hilfe, nach seinem Eingreifen, nach seiner Herrschaft. Gott hört diese Gebete. Bei der Berufung des Mose, als Gott Mose beruft, um das Volk aus Ägypten zu befreien, da sagt er in 2. Mose 3, Vers 8, und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Orten der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherositer, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israels, aus Ägypten herausführst. Gott hat sie gehört. Er ist nicht an ihnen vorbeigegangen. Er hat das Elend gesehen, die Unterdrückung, die Ausbeutung, die Knechtung, den Spott, den Hohn, die Geißelung. Er hat alles gesehen und er kommt, um Ägypten zu strafen. Und Ägypten wird von Gott geplagt, bis er sein Volk errettet und sie vernichtet hat. Liebe Geschwister, in gleicher Art und Weise hört Gott auch heute die Gebete aller seiner Heiligen. Unser Seufzen über die Gottlosigkeit dieser Welt. Unsere Not in Verfolgung und Verführung, die wir erleben. Er hört das und er wird kommen zum Gericht. Und wir werden still und wir achten und sehen die Rettung unseres Gottes. Gehen weiter zum Vers 2 in der Offenbarung. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen, und es wurde ihnen sieben Posaunen gegeben. Achtet darauf, dass hier wieder dieser Vers damit beginnt, dass wir die Aussage haben, und ich sah. Vorher hat Johannes gehört. Er hat gehört, es ist eine Stille. Und jetzt auf einmal nimmt er etwas mit seinen Augen wahr. Und ich denke, wir haben hier wieder das gleiche Prinzip, das wir schon vorher in der Offenbarung hatten, dass hier Hören und Sehen wieder zusammenkommen, dass Johannes auf der einen Seite etwas hört, das ist diese Stille im Himmel, aber auf der anderen Seite sieht er etwas, was in dieser Stille passiert. Und dass dieses Hören und Sehen zusammenkommt, das kennen wir ja noch aus Kapitel 5. Der hört er ja von dem Löwen aus Juda, der überwunden hat. Und was er sieht, ist aber das geschlachtete Lamm. Und diese Dinge kommen zusammen und geben ein vollkommenes Bild. Dann in Kapitel 7 haben wir Ähnliches. Er hört die Zahl der Versiegelten. Es sind 144.000, 12 aus jedem Stamm Israels. Was er aber sieht, ist eine große Schar an Erlösten aus jedem Stamm, aus jedem Volk, aus jeder Nation, aus jeder Sprache. Und da kommen wieder Hören und Sehen zusammen und geben ein vollkommenes Bild. Und ich denke, in gleicher Art ist es auch hier. Was er hört, ist eine Stille. Und was er sieht, sind sieben Engel, denen sieben Posaunen gegeben werden. Interessant ist, hier steht, er sieht die sieben Engel. Ist euch das aufgefallen? Er sieht nicht sieben Engel, er sieht die sieben Engel. Jetzt ist natürlich die Frage, wer sind diese sieben Engel? Es gibt Erklärungsversuche von einigen, die sagen, es sind sieben spezielle Engel, die vor Gott stehen. Also, dass dieses vor Gott stehen eine Beschreibung dieser Engel ist. Also, dass es sieben Engel gibt, die ganz nah bei Gott sind, die bei Gott stehen als Wächter, die eine vorrangige Stellung haben, die an seinem Thron sind. Und in außerkanonischen Schriften gibt es Hinweise auf sieben Erzengel, wie im Buch Tobit oder im Buch Henoch. Und einige sagen, es sind diese sieben Engel, die hier gemeint sind. Doch ich denke, es ist viel naheliegender, im Buch Offenbarung nach diesen sieben Engeln zu suchen. Und diese sieben Engel sind uns schon begegnet. Sie sind schon aufgetaucht in der Offenbarung. Denkt zurück an die Sendschreiben. An wen sind die Sendschreiben adressiert? Eine Frage an euch, ihr dürft sie beantworten. An wen sind die Sendschreiben gerichtet? Wie lautet der Einführungssatz zu jedem Sendschreiben? Genau. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus, in Smyrna, in Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, schreibe. Sieben Engel waren die ersten Adressaten der Sendschreiben. Und diese sieben Engel tauchen hier wieder auf. Und wieso tauchen sie hier auf? Wieso werden sie hier erwähnt? Weil das, um was es geht hier um die Gemeinde. Es sind die Engel der Gemeinde. Und das, was das Anliegen hier ist, es geht um die Gemeinde. Es geht um die Gebete der Gemeinde. Es geht um die Gebete der Heiligen. Ihr Flehen, ihre Bedrängnis, ihre Verfolgung und Verführung, ihr Leid. Darum geht es hier. Und die sieben Engel der Gemeinden stehen vor Gott und achten darauf, was Gott wirst du tun angesichts dieses Hilfeschreis, dieses Rufen deines Volkes. Und sie achten darauf, was wird Gott machen, was wird Gott sagen, was sollen wir tun, um auszuführen, was er zum Wohle seiner Kinder verordnet hat. Schlag mal bitte Matthäus Kapitel 18 auf. Eine sehr interessante Stelle, ich möchte aus Abvers 6 lesen. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu erretten. Denn Vers 14, so ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Jesus Christus, er spricht hier davon, dass seine Leute, diese Kleinen, die hier gemeint sind, wir sehen, die ganze Szene beginnt damit, dass Kinder zu Jesus kommen. oder gebracht werden. Aber diese Kleinen, um die es hier geht, da kommt ja auch dieser Zusatz, die an mich glauben. Hier geht es um die Gläubigen. Und Jesus sagt, es muss auf dieser Erde Anstoß zur Sünde, also Versuchung für die Gläubigen geben. Er sagt, das muss es geben, das wird es geben auf dieser Erde. Aber wehe demjenigen, der seine Kinder versucht, der für sie ein Anstoß zur Sünde ist. Und Vers 10 macht dann sehr deutlich, dass wer diejenigen verachtet, die an Jesus Christus glauben, dass die ein großes Unglück auf sich ziehen. Wieso ziehen sich ein großes Unglück auf sich? Denn die Engel dieser Gläubigen stehen vor dem Thron Gottes und sind bereit, auf sein Geheiß einzugreifen und Gottes Befehle auszuführen. Liebe Geschwister, es ist nicht der Wille unseres Vaters, dass wir verloren gehen. Bei all dem Leid, all der Gottlosigkeit, all der Verführung hier auf dieser Erde, er hört die Gebete der Gläubigen und er greift ein, damit wir nicht verführt und weggezogen werden von ihm, damit niemand von uns verloren geht. Und wir leben heute in einer dekadenten Gesellschaft, die, ich habe es gerade Daniel schon gesagt, die dem damaligen Rom immer mehr gleicht. Gottes Prinzipien sind völlig auf den Kopf gestellt. In jedem Lebensbereich finden wir ein Aufbegehren gegen Gottes Ordnung und seine Gebote. Und stattdessen werden Götzen angebetet und Ideologien verfolgt. Und wir selbst, wir Christen, werden durch das reiche Angebot dieser Welt gelockt, Wahrheit und Glauben aufzugeben und mit ihnen mitzumachen. Doch Gott richtet und Gott wird richten. Und wir sehen eine Gesellschaft, die bei all dem scheinbaren Fortschritt eine Welt, die geplagt ist, wo Gott sie demaskiert. Gott lässt sie nicht genießen und er entzieht ihnen alle Lebensgrundlagen. Das ist das, was wir in den Posaunengerichten sehen werden. Und die Posaunen sind Warnungen, Ankündigungen des Gerichtes Gottes, ein Aufruf zur Umkehr, kehrt um. Doch leider sehen wir als Konsequenz auch der jetzt danach folgenden Posaunen, dass diese Posaunen und ihre Plagen Verstockung statt Umkehr bewirken. In Offenbarung 9, 20 und 21 heißt es, und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Liebereien. Was bedeuten diese Posaunen, die diese sieben Engel der Gemeinden erhalten? Posaunen haben in der Bibel unterschiedliche Bedeutungen. Ich grenze es ein bisschen ein. Also wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel in Joel 2, da geht es auch um Gericht, da heißt es, blast das Horn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn. Ja, er ist nahe, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wetterdunkels. Also diese Posaunen in Joel kündigen das Gericht Gottes an. Gott kommt, um zu richten. Aber wir sehen auch eine starke Parallele zu Jericho, worüber wir heute schon gehört haben. Bevor das Volk Israel das Land Kanaan einnehmen konnte und in diese Ruhe eingehen konnte, musste Jericho fallen. Also es war, das muss fallen, damit die Ruhe beginnen kann. Und bevor wir zur ewigen Ruhe kommen können, muss diese Welt fallen. Muss Babylon fallen. Und die Posaunen sind Verkündiger des Gerichtes Gottes. Gott wird diese Welt richten und diese Welt wird zu Fall kommen, genauso wie Jericho zu Fall gekommen ist. Interessant sind auch zwei Erwähnungen aus dem Neuen Testament, wenn es um Posaunen geht. Ich denke, wir kennen die Stellen sehr gut. Eine Stelle ist aus 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel her herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Unsere Erlösung, die Entrückung zu unserem Herrn hin, wird von einer Posaune eingeläutet. Aber es wird auch deutlich in Kapitel 5, 1. Thessalonicher 5, dass dieser Posaunenschall der Rettung für die Gläubigen bedeutet, aber auch Gericht für dieses, das Endgericht für diese Welt bedeutet. Wir finden es sogar noch ein bisschen detaillierter in 1. Korinther 15, Vers 51. Da heißt es: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Also auch hier geht es wieder um die Entrückung der Gläubigen. Jetzt ist die Frage, wann geschieht das? Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Für diese Welt bedeuten die Posaunentöne bedeuten für sie Gericht. Doch für uns zeugen sie davon, dass unsere Erlösung naht. Wenn diese Welt diese Plagen erfährt, über die wir hören werden in den nächsten Wochen und die wir auch sehen um uns herum, dann dürfen wir unser Haupt erheben und sagen, ja, unsere Erlösung naht. Für uns ist es nicht, dass es uns abschreckt und uns zu Boden wirft, sondern wir wissen, unser Herr wird kommen. Und dann wird der Moment kommen, wo die letzte Posaune geblasen wird. Und wenn diese letzte Posaune geblasen wird, dann ist unsere Erlösung da. Und dann wird auch der letzte Feind besiegt, der Tod. Dann gibt es keinen Tod mehr. Es wird die Auferstehung der Gläubigen geben und der Tod wird besiegt. Und wir werden bei unserem Herrn sein alle Zeit. Und so wie diese Posaunen ein Gericht für diese Welt sind, so wissen wir, dass unsere Erlösung naht. In Vers 2 und Vers 6 in unserem Text, in Kapitel 8, sehen wir diese sieben Engel, denen die Posaunen gegeben werden. Und in Vers 6 wird uns gesagt, dass sie sich bereit machen zu blasen, diese Posaunen zu blasen. Und jetzt finden wir einen kleinen Einschub in Vers 3 bis 4, wo uns nochmal deutlich gemacht wird, was hat das Ganze eigentlich ausgelöst? Ich lese nochmal Vers 3 und 4. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Der hatte ein goldenes Räucherfass. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Hier rückt ein anderer Engel in den Mittelpunkt und er führt eine Art priesterlichen Dienst an einem goldenen Altar aus, der vor Gottes Thron steht. Hier sehen wir, dass die Stiftshütte hier auf dieser Erde, wir sehen immer wieder in der Offenbarung, dass Dinge davon auch in der himmlischen Welt erwähnt werden, dass das, was hier auf dieser Erde gebaut wurde, nur ein Abbild von himmlischen Dingen ist. So wie in der Stiftshütte, der goldene Altar, der stand direkt vor dem Allerheiligsten, also schon im Heiligen. Und vor dem Eingang in das Allerheiligste stand dieser Räucheraltar. Und das heißt, wenn da Räucherwerk dargebracht wurde, das wurde immer morgens und abends gemacht. Und dann einmal am großen Versöhnungstag, wenn der Hohepriester reinging in das Allerheiligste, musste er auch mit Räucherwerk hineingehen. Also damit auch das wieder vor Gott kommt und die Bundeslade komplett umzieht, damit der Hohepriester reingehen konnte. Und so sehen wir, so wie es hier auf dieser Erde diesen Priesterdienst gab, so wird uns eine Vision gezeigt, dass auch im Himmel ein Altar vor Gottes Thron steht. Für dieses Räucherwerk, das sie brachten, dieses Räucherwerk ist bestanden aus verschiedenen, ja, es war sogar gerade für dieses Räucherwerk, musste eine ganz besondere Mixtur gemischt werden. Und es war eine Mixtur, die durfte für nichts anderes verwendet werden. Also in 2. Mose 30 wird ganz deutlich,2. Mose 30 wird ganz deutlich gemacht, diese Mixtur, dieses Räucherwerk darf für nichts anderes verwendet werden. Es ist alleine zum Wohlgeruch für Gott bestimmt. Es darf nicht für natürliche Dinge bestimmt werden oder genutzt werden, nur für die Anbetung Gottes. Und sie bestand aus verschiedenen Ölen, Harzen, Gewürzen und so weiter. Der Engel, er hat ein goldenes Räucherfass, eine Räucherschale, und darin befindet sich dieses Räucherwerk, das er auf dem Altar verbrennt und das dann wohlriechend aufsteigt vor Gott. Und uns wird gesagt, dass in seinem Räuchergefäß befindet sich viel Räucherwerk, nicht wenig, viel Räucherwerk, das ihm gegeben wird. Wofür ist dieses Räucherwerk da? Dieses Räucherwerk wird zugunsten der Gebete der Gläubigen auf diesen Altar dargebracht, damit dieser Duft mit den Gebeten der Gläubigen zu Gott steigt. Also er ist ein Träger, ein Unterstützer, dieses Räucherwerk, ein Träger, Unterstützer der Gebete der Gläubigen, damit sie vor Gott kommen und wohlriechend und lieblich für Gott sind. Es deutlich wird, dass dieses Räucherwerk wird dem Engel gegeben. Das heißt, Gott selbst ist der Geber dieses Räucherwerkes, damit sie zusammen mit den Gebeten vor Gott kommen können. Das heißt, Gott selbst sorgt dafür, dass unsere Gebete annehmbar und schön und lieblich bei ihm ankommen. Und denkt daran, wie kann zum Beispiel Gott Gebete eines Gottlosen erhören? Es ist, wenn er nicht um Vergebung bittet, wie kann Gott jemanden hören, der im Streit gegen ihn ist? Aber was hat Gott getan, damit unsere Gebete zu ihm kommen und er uns hört? Jesus Christus hat selbst gesagt, ihr bittet in meinem Namen und der Herr, der Vater wird hören. Weil Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus sieht, deswegen hört er auf unsere Gebete, deswegen können sie lieblich vor ihm aufsteigen, deswegen kann er uns hören, weil er uns sieht in seinem Sohn Jesus Christus, der sich für uns hingegeben hat. Weil unser Herr Jesus Christus für uns gestorben, auferstanden ist, weil er uns gewaschen hat in seinem Blut, weil er sich für uns verwendet, er unser Hohepriester ist, kommen unsere Gebete in so einer Art und Weise vor Gott, dass es für ihn ein Wohlgeruch ist. Liebe Geschwister, achtet darauf, wessen Gebete Gott erhört. Wessen Gebete kommen vor Gott? Die Gebete von besonderen Heiligen? Die Gebete von besonders gereiften Christen? Die Antwort ist, die Gebete aller Heiligen steigen vor Gottes Thron auf und er erhört sie. Kein Gebet bleibt ungehört. All unser Rufen, all unser Flehen, unsere Hilfeschreie, unser Seufzer, unsere stillen Gebete, alles kommt vor Gott. Er hat selbst Vorsorge getroffen, dass ihm diese Gebete zum Wohlgeruch sind. Er gibt dem Engel das Räucherwerk, damit sie lieblich und wohlriechend sind. Weil unser Vater uns in seinem Sohn Jesus Christus sieht, wie ich schon gesagt habe, gilt seine Liebe und seine Zuwendung seinen Kindern. Liebe Geschwister, ist das nicht ein herrlicher Grund, um zu beten? Dass wir wissen, unser Herr hört Gebet, das ist ein lieblicher Wohlgeruch für ihn. Es fordert uns auf, mehr zu beten, immer zu beten. Wir merken, dass der Zugang zum Thron Gottes, es geschieht über das Gebet. Und er hat dafür gesorgt, dass unsere Gebete vor ihm gehört werden. Jetzt sehen wir aber, dass diese im Nachgang, also erstmal diese große Ermutigung für uns. Gott hört unsere Gebete. Wir dürfen, wir sollen eine betende Gemeinde sein, betende Christen in unserem Alltag sein. Aber wir sehen jetzt in Vers 5, dass diese Gebete auch eine Auswirkung für diese Erde haben. Ich lese Vers 5 nochmal vor. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Hier sehen wir den Grund, wieso Feuer auf die Erde geworfen wird. Gott hat die Gebete der Heiligen erhört. Auf diesem Altar wurde vor Gott dargebracht all das Leid, all das Elend, all das Rufen nach Gerechtigkeit und nach Gottes Gericht über diese gottesfeindliche Welt, über die Verfolger und Verführer der Gemeinde. Die Gläubigen haben gebetet und das steigt zu Gott auf. Und Gott beauftragt den gleichen Engel, dass er von diesem Altar, wo dieser köstliche Geruch für ihn aufgestiegen ist, dass von diesem Altar Feuer genommen wird, in das gleiche Räuchergefäß, in diese gleiche Räucherschale hineingelegt wird und dann auf die Erde hinabgeworfen wird, auf die Erde, über die Erde geschüttet wird. Wir sollen verstehen, dass Feuer hier in einem bildlichen Sinn gemeint ist. Feuer spricht von Gericht Gottes. Wir wissen, dass die Welt ihr letztes Gericht im Feuer erfährt, das sagt uns die Bibel. Aber hier geht es noch nicht um das letzte endgültige Gericht, gerade in den ersten Posaunen. Dieses Feuer spricht davon, dass Gott diese Erde richten wird. Dieses Feuer fällt auf die Erde, den Lebensort der Menschen. Die Plagen treffen den Lebensraum der Menschen und verzehren diese Lebensgrundlage. In diesem Sinne sind dann auch die Posaunengerichte später zu deuten. Gerade in den ersten drei Posaunen sehen wir Gegenstände, die brennend auf die Erde stürzen. Also ein brennender Berg zum Beispiel oder brennende Sterne, die auf die Erde stürzen. Also wir sollen sie nicht in einem wörtlichen Sinn verstehen, sondern es sind, dass wir deutlich machen, es kommt von oben, es geht nach unten, sie brennen. Das heißt, Gott bringt dadurch Gericht auf diese Erde. Dann wird uns noch gesagt, dass Stimmen, Donner, Blitze und Erdbeben geschahen. Diese Beschreibung, die finden wir schon in Offenbarung 4, in Offenbarung 4, Vers 5. Da geht es um die Beschreibung des Gottes auf dem Thron. Wir hatten unter anderem gesehen, dass um seinen Thron herum ein Regenbogen ist, das davon spricht, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Aber dann wird in Vers 5 auch gesagt, und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und sieben Feuerfackeln und so weiter. Also von dem Thron gingen Blitze, Donner und Stimmen aus. Und sie sprechen davon, dass Gott ein Gott ist, der richtet, der zürnt über Sünde und der antworten wird in seinem Zorn. Das heißt, unser Gott ist kein harmloser Gott, mit dem man spielen kann, wo man denkt, ja, das ist so ein alter grauer Opa, der niemandem was zuleide tun kann. Nein, unser Gott ist ein gewaltiger, heiliger Gott, der richten wird. Er ist ein verzehrendes Feuer. Das Feuer vom Räucheraltar wird auf die Erde geworfen. Und man hört jetzt diese Stimmen, diesen Donner, diese Blitze. Das heißt, Gott wird richten. Gott ist da zum Gericht. Und Gott wirkt das und macht das als Antwort auf die Gebete der Heiligen. Und Gott erschüttert diese Erde und Gott lässt sie nicht ruhig werden. Gott richtet diese Erde immer wieder, weil diese Erde gegen Gott rebelliert und seine Kinder verfolgt und verführt. In Hesekiel 9 und 10 finden wir eine ähnliche Stelle wie hier in Offenbarung 8, die ja eigentlich auch einen Hintergrund liefert für diese Vision. Dort sieht Hesekiel auch einen Engel, der auch Feuer nimmt. Israel hatte gesündigt und Gott hat verheißen oder Gott hat gesagt, ich werde den Tempel in Jerusalem verlassen und dann wird mein Zorn auf Jerusalem kommen. Ich werde Jerusalem durch die Babylonier vernichten. Und auch dort ist von Feuer die Rede, die Gott auf Jerusalem hinabwirft. Und was es bedeutet ist, dass die Babylonier kommen werden und die Jerusalem zerstören werden. Und in dem Zusammenhang finden wir wunderbare Verse in Hesekiel 4, ab Vers 6 bis 4 bis 6. Und der Herr sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und zeichne ein Kennzeichen an die Stirne der Männer, die seufzen und stöhnen über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Und zu jenen sprach er von meinen Ohren: Geht hinter ihm her durch die Stadt und schlagt zu. Ihr sollt ihretwegen nicht betrübt sein und sollt kein Mitleid haben. Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen erschlagt bis zur vollständigen Vernichtung. Aber niemand, an dem das Kennzeichen ist, dürft ihr euch nähern. Bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Das Gericht kommt über Jerusalem, aber es kommt nicht auf diejenigen, die an ihren Stirnen gekennzeichnet sind. Woher wusste man, dass man diese Leute kennzeichnen sollte? Das wird uns im Text gesagt. Es wird gesagt, mach dich auf die Suche nach den Leuten, die seufzen über die Gräuel und all die Ungerechtigkeit, die um sie herum geschehen. Diese Leute, die die Ungerechtigkeit in Jerusalem gesehen haben, die sollen gekennzeichnet werden. Ich möchte dich fragen als Kind Gottes, wie geht es dir in dieser Welt? Hast du es dir vielleicht angenehm, schön und idyllisch gemacht? Aber was ist all mit all diesen Ungerechtigkeiten dieser Welt? Was ist mit all dieser Verführung, mit all dem Bösen, all dem Mord? Mit all der Versuchung und Verführung? Ringst du um ein heiliges Leben? Kämpfst du gegen die Sünde an? Siehst du die Ungerechtigkeit auf dieser Erde und seufzt du und ist dein Herz schwer angesichts dessen, was wir an Übel auf dieser Welt sehen? Wir sehen hier, dass die Kennzeichnung diejenigen erfahren, die sich nach Gerechtigkeit und der Herrschaft Gottes sehnen. Und genauso ist es hier in Offenbarung 8. Da sind die Heiligen, die sehnen sich nach der Herrschaft Gottes, nach Gottes Gerechtigkeit. Sie rufen zu Gott, damit er antwortet und hilft. Und Gott antwortet, indem er diese Erde richtet. Lasst uns fragen, sind wir diese Menschen, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, angesichts all dieser rebellierenden Welt? Beten wir, dein Reich komme, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, wo wir sagen, wir sehen so viel, wo der Wille Gottes auf dieser Erde noch nicht gemacht wird, aber getan wird, aber beten wir dafür, dass es geschieht. Wir sehen, dass Gott diese Gebete hört und er kommt, um zu richten und seine vollkommene Herrschaft auch zu richten. In Vers 6 sehen wir dann den Übergang und sehen, dass die Posaunengerichte jetzt beginnen werden. Da steht, die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Das, was wir in der Vision gesehen haben, was im Himmel geschieht, dient als Vorbereitung für das, was auf dieser Erde geschehen wird. Das heißt, das, was im Himmel ausgelöst wurde, hat Konsequenzen hier für diese Erde. Das Räucherwerk des Engels löst die Posaunen aus. Gott straft diese Erde, denn sie sind Verfolger und Verführer der Gemeinde. Ich weiß nicht, was das in dir ausgelöst hat, als du das heute gehört hast, aber ich hoffe, dass es zwei Dinge in dir ausgelöst hat. Erstens, dass du dich darüber freust, dass Gott Gebete hört. Dass er dein Schreien, dein Rufen, dein Seufzen über Ungerechtigkeit und Sünde hört und darauf antwortet. Ich hoffe, dass es bei dir auch ausgelöst hat, dass du ermutigt wirst, mehr zu beten. Zu beten, dass Gott eingreift, dass Gott hilft, dass Gott seine Gerechtigkeit bringt. Lass uns ermutigt sein und wissen, unser Gott ist ein Gott, der allmächtig ist, ein Gott, der in der Lage ist, uns zu hören zu jeder Zeit. Ein Gott ist, der nicht passiv ist, sondern aktiv ist und der seine Herrschaft aufrichten wird. Und lasst uns darüber froh sein, wenn es für die einen diese Posaunen, für diese Welt Gericht ist und der Zuruf kehrt um, so dürfen wir wissen, diese Posaunen erschallen auch heute schon über diese Erde und wir dürfen wissen, unsere Erlösung naht, unser Herr wird kommen. Und dann, wenn die letzte Posaune erschallt, es ist unsere Errettung, unsere Entrückung zu ihm und wir dürfen bei ihm sein in Ewigkeit. Lass uns darüber freuen, aber auch ermutigt sein zum Gebet. Amen.